Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Killer Around the World. Ich bin euer Host Sina und das ist unser neues Format Killer Updates. Hier sprechen wir über brandaktuelle Fälle oder ältere Fälle, wo es jetzt neue Updates gibt. Dieses Format mache ich ohne meine Partnerin Chucky, aber das habe ich in der vorherigen Killer Updates Folge auch schon erklärt. Und wie üblich findet ihr alle Triggerwarnungen in der Folgenbeschreibung. Wir wollen euch nicht spoilern, aber wer Bedenken hat, bitte nachsehen, weil lieber gespoilert als getriggert. Also der heutige Fall, das ist ein Fall, wo ich mir sicher bin, dass so ziemlich jeder im deutschsprachigen Raum davon schon was gehört hat. Eventuell nur am Rande, vielleicht auch etwas intensiver. Aber heute geht es um das Verschwinden von Rebecca Reusch. Und Rebecca Reusch ist im Februar 2019 spurlos verschwunden. Und es gab ultra viele Ermittlungen und Ansätze. Aber jetzt, 6 Jahre nach dem Verschwinden, hat es ein ganz großes neues Update gegeben. Und darüber wollen wir heute sprechen. Aber erstmal ist wichtig zu erfahren, wer war Rebecca überhaupt? Was hat es mit ihrem Verschwinden auf sich? Und dann kommt das Update. Starten wir rein. Rebecca war 15 Jahre alt, als sie verschwand und lebte mit ihren Eltern und Geschwistern in Berlin-Rudow. Sie wuchs in einer warmherzigen Familie auf und stand ihren Eltern und Schwestern sehr nahe. Sie hatte 2 ältere Schwestern, Jessica und Vivian. Und die, was relevanter ist für diesen Fall, ist Jessica. Jessica lebte in Berlin-Britz und war zuletzt zusammen mit ihrem Mann Florian R. eine enge Bezugsperson für Rebecca. Die Familie beschrieb Rebecca als ein lebensfrohes, freundliches Mädchen. Rebecca besuchte die Schule im Berliner Südosten und war beliebt bei Lehrern und Mitschülern. In ihrer Freizeit war sie gern aktiv, sie liebte Pferde und verbrachte viel Zeit im Reitstall. Auch Musik spielte eine große Rolle in ihrem Leben. Sie hörte gern aktuelle Hits und interessierte sich für K-Pop-Gruppen. Mit Freunden unternahm sie oft Ausflüge. Eine Freundin sagt später über sie, Rebecca war immer fröhlich, sie konnte mit jedem lachen, man merkte sofort, dass sie etwas Besonderes ist. Freunde beschrieben sie als aufgeschlossen, hilfsbereit und sehr familiär. In ihrem sozialen Umfeld galt sie als warmherzig und zielstrebig. Trotz ihres jungen Alters hatte sie klare Vorstellungen für ihre Zukunft. Sie war gerade dabei, die 10. Klasse zu beenden und träumte von einer Ausbildung im sozialen Bereich. Die Familie war eng verbunden. Mutter und Vater, also Andrea und Bernd R., erzählten immer wieder, dass sie Rebecca liebevoll und fürsorglich erzogen hatten. Oft besuchten sie gemeinsame Veranstaltungen und Rebecca half gerne ihrer Schwester Jessica, die ein kleines Kind hat. Auch zu Vivian, ihrer anderen Schwester, bestand eine enge Verbindung. Vivian, 8 Jahre älter als Rebecca, unterstützte die Öffentlichkeitsarbeit im Vermisstenfall nach dem Verschwinden. Die Reusch-Familie war in Berlin gut integriert, alle betonten ihre Sorge und Hoffnung, Rebecca bald lebend wiederzufinden. Das ist jetzt mal so ein ganz kleiner Einblick zu Rebecca, wer sie als Person war, wie ihr Familienverhältnis ausgesehen hat. Und jetzt kommen wir zum Tag des Verschwindens. Die letzte Nacht, in der Rebecca gesehen wurde, verbrachte sie bei ihrer älteren Schwester Jessica in Berlin-Britz. Es war der Abend des Sonntags, 17. Februar 2019. Rebecca schlief auf dem Sofa im Wohnzimmer, während ihre Schwester und deren Ehemann im Schlafzimmer schliefen. Ihr Schwager, Florian R., kam erst spät in der Nacht von einer Firmenfeier zurück. Jessica ging an diesem Morgen um etwa 7 Uhr zur Arbeit und brachte ihre kleine Tochter zur Kita. Sie gab später an, sie habe Rebecca nicht mehr gesehen, als sie früh das Haus verließ. Um 7.46 Uhr wurde das letzte digitale Lebenszeichen von Rebecca dokumentiert. Ihr Handy loggte sich zu diesem Zeitpunkt ins WLAN der Wohnung ein. Der weitere Ablauf des Vormittags ist rätselhaft. Rebecca kam nicht im Unterricht an. Ihre Eltern versuchten mehrmals, sie zu erreichen. Um 7.15 Uhr und um 8.25 Uhr rief ihre Mutter Andrea R. bei ihr an, erreichte aber nur ihre Mailbox. Besorgt rief sie den Schwager an. Dieser sagte am Telefon, dass Rebecca nicht mehr im Haus sei. Als die Mutter daraufhin gegen 8.42 Uhr eine WhatsApp-Nachricht an Rebecca schickte, die lautete: Kommst du, wir warten auf dich, wurde sie zwar zugestellt, aber nie geöffnet. Mit wachsender Besorgnis stellten die Eltern am Nachmittag fest, dass Rebecca nicht zur Schule gekommen war. Ihr Verschwinden war hiermit klar. Um etwa 16.30 Uhr verständigen sie die Polizei und meldeten Rebecca als vermisst. Bereits in den ersten Stunden nach der Vermisstenmeldung lief die Polizei auf Hochtouren. Gesucht wurde an jenem Tag unter anderem mit Hubschrauber über Berlin und der Umgebung. Seit dem frühen Morgen war ein Renault Twingo im Fokus. Dieses Auto gehörte Jessica und Florian R. und es fiel auf, dass es am Morgen des 18. Februars mehrmals unterwegs war. Am 18. Februar gegen 10.47 Uhr wurde der Twingo über das automatische Kennzeichensystem KESI auf der A12 in Richtung Polen erfasst. Am gleichen Tag gegen 22.39 Uhr war er erneut auf der A12 in Richtung Frankfurt oder und weiter nach Polen gemeldet. Nach Polizeiangaben hatten an diesen Zeiten nur der Schwager Zugriff auf das Fahrzeug. Seine Erklärungen für diese Fahrten passten jedoch nicht zu den Bewegungsdaten des Wagens. Außerdem fehlten von Rebecca mehrere persönliche Dinge. Dazu zählten ihr rosafarbener Mantel und Schuhe, die sie trug, als ein Snapchat-Foto am Morgen aufgenommen wurde. Dieses Foto hatte eine Freundin kurz vor 8 Uhr erhalten. Rebecca stand dort im Flur und trug einen weißen Kapuzenpullover mit Rap-Monster-Aufdruck, ein rosa Plüschjäckchen und zerrissene Jeans. Auch ein roter Schulranzen, ein Portemonnaie, eine Polaroid-Kamera und eine lilafarbene Decke aus Jessicas Haus waren verschwunden. Die Polizei wertete sofort alle verfügbaren Daten aus. CCTV-Kameras an nahegelegenen Straßen, Mobilfunkdaten, Internetspuren. Freundinnen von Rebecca halfen, indem sie die sozialen Medien abfragten. Bis zum Abend des 18. Februars gab es noch kein einziges Lebenszeichen von Rebecca. Die Polizei ging zunehmend davon aus, dass sie Opfer einer Straftat geworden sein könnte. Am nächsten Tag, dem 19. Februar 2019, wurden dann weitere Maßnahmen bekannt. Die Mordkommission übernahm offiziell die Ermittlungen und erstmals hieß es von den Ermittlern, man gehe von einem Verbrechen aus. Ein Verbleib Rebeccas außerhalb einer Straftat schien unwahrscheinlich geworden zu sein. Was geschah in den letzten Jahren zwischen 2019 und 2025? Nach Rebeccas Verschwinden begann für Polizei und Staatsanwaltschaft eine aufwendige Ermittlungsphase. Die Behörden setzten alle möglichen Mittel ein und riefen auch die Öffentlichkeit um Hilfe an. Es gab erste Fahndungen und Suchaktionen bereits im Februar bis April 2019. Spürhunde durchkämmten Waldstücke rund um Berlin und Brandenburg. Helikopter kreisten über der Stadt, Drohnen wurden eingesetzt und man durchsuchte Bäche, Seen und Altkleidercontainer in Berlin, Britz und Rudow. Direkt nach dem Vermisstenaufruf gingen hunderte Hinweise bei der Polizei ein. Am 6. März 2019 berichtete das ZDF in Aktenzeichen XY ausführlich über den Fall. Daraufhin wurden allein innerhalb von wenigen Tagen weit 700 Tipps gemeldet. In dieser Zeit arbeitete die Polizei eng mit dem technischen Hilfsnetzwerk zusammen. Man nutzte auch ein Bodenradargerät, Echolotsonar und Taucherteams, um insbesondere Gebiete entlang der A12 und der angrenzenden Gewässer systematisch abzusuchen. Trotz monatelanger Suche im Frühjahr 2019, beispielsweise in Seen wie dem Wolziger See, Stahnsdorfer See oder Herzberger See, fand man keine belastbaren Spuren von Rebecca. Schon früh geriet der Schwager Florian R. in den Fokus. Er war am Tatzeitpunkt, also am 18. Februar 2019, der einzige Erwachsene, der nachweislich noch im Haus war. Seine Angaben widersprachen teils den Ermittlungsergebnissen. So sagte er zunächst, er habe in der fraglichen Nacht geschlafen, obwohl die Polizei feststellte, dass er in der Zeit Online-Aktivitäten hatte. Er rief sogar pornografische Internetseiten auf. Nach einigen Tagen wurden Polizeifotos von ihm und seinem Twingo veröffentlicht. Im März 2019 wurde Florian R. wegen dringenden Verdachts auf Totschlags festgenommen, doch zunächst ohne Erfolg. Ein Haftbefehl wurde wieder aufgehoben, mangels Tatnachweis. Kurze Zeit später erließ die Staatsanwaltschaft erneut Haftbefehl. Er saß insgesamt etwa zweimal in Untersuchungshaft, kam aber jedes Mal nach wenigen Tagen wieder frei. Bis heute gibt es keine Anklage, da die entscheidenden Beweise fehlen. Dennoch betonen die Ermittler immer wieder, sie gingen von einem Tötungsdelikt aus. Sie äußerten öffentlich die Vermutung, dass Rebecca das Haus ihrer Schwester nicht lebend verlassen hat. Parallel dazu sichteten Kriminaltechniker DNA-Spuren im Fahrzeug und am Tatort. Es fand sich zwar genetisches Material, jedoch stammt es vieles vermutlich aus dem alltäglichen Familienkontakt. Handydaten, Standortinformationen und soziale Medien wurden analysiert. Hier zeigte sich beispielsweise, dass Rebecca um 7.46 Uhr in ihr WLAN nutzte und eine Snapchat-Nachricht verschickte. Zeugenaussagen über mögliche Sichtungen in der Umgebung, etwa eine Frau sah Rebecca am Nachmittag des 18. Februars an einer Bushaltestelle, konnte dank Videoauswertung nicht bestätigt werden. Die Polizei erhielt bis 2025 insgesamt mehrere tausend Hinweise. Neben den Zeugentipps aus Fernsehen und Presse suchten auch Privatpersonen nach eigenen Spuren, oft über soziale Medien. Die Behörden warnten jedoch immer wieder davor, eigene Ermittlungen zu beginnen, da dadurch wichtige Spuren zerstört werden könnten. Über die ersten Monate hinaus kam der Fall immer wieder in die Medien. So gab es 2020 einen mehrteiligen Podcast, der heißt Im Dunkeln, der Fall Rebecca Reusch, der weitere Zeugenberichte sammelte. 2021 strahlte der Sender RTL ein Special über den Fall aus. Die große öffentliche Aufmerksamkeit hielt also an. Dennoch führte all dies nicht zu einer Lösung. Zwischen 2019 und 2025 blieb die Frage nach Rebecca offen, bis in den Herbst 2025 plötzlich ein neuer Schritt erfolgte. Doch bevor wir zum Update kommen, möchte ich gern über die Rolle der Familie sprechen. Ein wesentliches Element dieses Falles ist die Haltung von Rebeccas Familie gegenüber dem Hauptverdächtigen, ihrem eigenen Schwager. Während Ermittler monatelang Indizien sammelten, zeigte sich die Familie sehr beschützerisch gegenüber Florian R. Mutter Andrea betonte früh, man müsse an die Unschuldsvermutung denken. Solange wir nicht hundertprozentig wissen, dass er etwas mit dem Verschwinden zu tun hat, bleibt für uns die Unschuldsvermutung. Auch der Vater Bernd stellt sich öffentlich hinter seinen Schwiegersohn. Ich halte an Florian fest und glaube nicht, dass das seine Art ist, sagt er in Interviews. Ihre ältere Schwester Jessica, die Rebecca als kleine Schwester sehr vermisst, pflichtet ebenfalls bei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Rebecca tot ist. Wir stehen weiterhin zusammen. Experten vermuten, dass diese ungewöhnliche Familienloyalität verschiedene Gründe hat. Zum einen ist es Vertrauen und Bindung. Familienbande sind stark. Nach Angaben von Freunden und Nachbarn kennen sich Jessica und Florian schon lange. Jessica selbst verteidigt ihren Mann nach Rebeccas Verschwinden vehement. Dann die Hoffnung auf Rückkehr. Die Familie hofft inständig auf Rebeccas Rückkehr. Ein Schuldbekenntnis ihres Schwagers würde diese Hoffnung zerstören. Dann natürlich Misstrauen gegenüber Behörden. Einige Angehörige glauben, die Ermittler würden sich zu stark auf einen Verlauf festlegen. Sie kritisieren, die Polizei nehme etwa ein mögliches Weiterleben Rebeccas nicht genügend in Betracht. Dann natürlich der Schutzinstinkt. Vater und Mutter möchten um jeden Preis vermeiden, dass einer ihrer Liebsten verdächtig oder angeklagt wird. Sie tun sich schwer, einen vertrauten Menschen zu belasten, solange es keinen eindeutigen Beweis gibt. Dieses familiäre Konfliktpotenzial macht den Fall emotional noch komplizierter. Einerseits ist die Familie verzweifelt auf der Suche nach Rebecca, andererseits verteidigt sie vehement den Hauptverdächtigen. Für Außenstehende wirkt das oft widersprüchlich, doch für die Betroffenen ist es Ausdruck ihrer Hoffnung, Ängste und Loyalität. Rund um den Fall gibt es auch sehr, sehr viele Spekulationen und ich habe jetzt da mal einige rausgesucht, die am realistischsten waren, weil es gibt auch ganz, ganz viele Verrückte, aber das sind jetzt mal so die realistischsten. Und zwar, dass die Tötung im Haus oder in der unmittelbaren Nähe stattgefunden hat. Die Polizeiermittler gehen davon aus, dass Rebecca das Haus am Morgen des 18. Februars nicht lebend verlassen hat. In dieser Theorie hätte jemand in der Wohnung oder im unmittelbaren Umfeld eine Straftat begangen. Ein mögliches Motiv bleibt unklar, da Rebeccas Familie über ihr Verhalten nur Positives sagt. Beweise für ein Verbrechen im Haus liegen bislang nicht vor, wohl aber viele Indizien dafür, dass an jenem Morgen etwas Schlimmes passierte. Und das ist jetzt nicht nur Spekulation, sondern das ist so quasi die Haupttheorie. Dann gibt es eine weitere Spekulation, und zwar die Entführung und ein mögliches Leben im Ausland. Manche spekulieren, Rebecca könnte möglicherweise fortgelaufen und von jemand anderem in die Ferne gebracht worden sein. Es gab Gerüchte um eine angebliche Sichtung von Rebecca in Krakau Anfang April 2019, die sich aber nicht bestätigte. Angesichts ihrer engen Bindung an die Familie gilt ein freiwilliges Verschwinden nach Ansicht vieler Ermittler als unwahrscheinlich. Auch die Theorie, sie wäre gegen ihren Willen ins Ausland entführt worden, wird von Polizeiexperten eher für gering gehalten. Dann natürlich Verschwinden aus eigenem Willen, also Selbsttötung oder Neuanfang. Diese Erklärungsversuche werden von allen Seiten als eher unwahrscheinlich angesehen. Rebecca galt als lebensfroh, hatte Pläne für die Zukunft und keine Probleme, über die sie weggelaufen wäre. Es gibt keine Anzeichen für eine Selbstgefährdung. Allerdings muss man dazu sagen, also das sind jetzt Aussagen von Ermittlern, die diese Spekulation abstreiten. Es gibt ja wohl WhatsApp-Nachrichten von Rebecca an Freunden, die was nicht so positiv klingen. Also wo auch Rebecca sagt, sie kann das alles nicht mehr und sie kommt morgens nicht aus dem Bett raus. Ich weiß nicht, ob die Polizei die nicht in Betracht gezogen hat oder ob ansonsten alles so positiv war, dass diese eine Nachricht nicht so ernst genommen wird. Das kann ich leider nicht sagen. Ich weiß nur, es gibt diese WhatsApp-Nachrichten. Es gibt auch noch eine weitere Spekulation, und zwar die Beteiligung weiterer Familienangehöriger. Immer wieder tauchen Spekulationen auf, ob noch jemand anderes aus der Familie oder dem näheren Umfeld in den Vorfall verwickelt sein könnte. Auf keinen Fall möchte die Polizei Untätigkeit gegenüber möglichen Tätern wahrnehmen, wenn es Hinweise gäbe. Bislang liegen aber keinerlei Beweise dafür vor, dass etwa Eltern oder Geschwister etwas mit Rebeccas Verschwinden zu tun haben. Die meisten Experten halten diese Theorie für reine Spekulation, solange keine Fakten sie stützen. Und ganz, ganz viele Menschen, vor allem auf TikTok und so weiter, haben eben diese Spekulation geäußert, dass Jessica vielleicht ebenfalls mit dem Verschwinden von Rebecca was zu tun haben könnte, aus Eifersucht oder aus irgendwelchen anderen Motiven. Man muss aber hier dazu sagen, dass Jessica eine klare Timeline hatte, dass sie um 7 Uhr das Haus verlassen hat, dass sie danach ihr Kind zur Kita brachte und in die Arbeit gegangen ist. Also kann man irgendwie davon ausgehen, dass Jessica nicht daran beteiligt war. Kommen wir nun zu den aktuellen Updates vom Oktober 2025. Nach Jahren des Stillstands kam es im Herbst 2025 zu einem bemerkenswerten Schritt in den Ermittlungen. Vom 20. bis 21. Oktober 2025 durchsuchten Berliner Polizei und Staatsanwaltschaft mit über 100 Beamten erneut Tatorte in Brandenburg. Die Aktion lief in mehreren Etappen. Zunächst am Vormittag des 20. Oktober suchten die Ermittler ein Grundstück im Ortsteil Lindenberg der Gemeinde Tauche ab. Dieses Grundstück gehört den Großeltern des Schwagers Florian R. Bereits seit 2005 soll die Familie Verbindung zu diesem Anwesen haben. Einen Tag später, am 21. Oktober, folgte eine Durchsuchung in Herzberg. Hier interessierten sich die Beamten für ein weiteres Grundstück, das einst von denselben Großeltern bewohnt wurde. Ein kleines Waldgebiet in der Nähe wurde ebenfalls untersucht. Im Einsatz waren insgesamt rund 115 Polizei- und BKA-Beamte. Sie setzten modernste Technik ein. Bodenradargeräte durchmusterten den Untergrund, Drohnen mit Kameras überflogen die Fläche. Leichenspürhunde suchten nach menschlichen Überresten. Außerdem kam Bagger und anderes Erdbewegungsgerät zum Einsatz. Ziel war es, sowohl nach möglichen Leichenteilen als auch nach persönlichen Gegenständen von Rebecca zu graben oder zu suchen. Die Behörden begründeten die Maßnahmen in einer gemeinsamen Pressemeldung. Nach neuesten Erkenntnissen gäbe es Hinweise darauf, dass Rebecca nach ihrem Verschwinden am 18. Februar 2019 auf eines dieser Grundstücke gebracht worden sei. Im Klartext heißt das, die Ermittler vermuten, dass das Grundstück als vorübergehende Ablagestelle für ihre Leiche oder ihre Sachen gedient haben könnte. Eine lebende Person werde nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Berlin ausdrücklich nicht gesucht. Man gehe nach wie vor von einem Tötungsdelikt aus. Bislang, Anfang November 2025, wurden bei diesen Aktionen keine eindeutigen Funde gemacht. Es wurde weder eine Leiche entdeckt, noch eindeutige Beweisstücke zutage gefördert. Die Polizei gab bekannt, dass die Auswertung des abgetragenen Erdreichs und der gesicherten Proben, also Erde, Pflanzen, Stoffreste, noch Wochen oder Monate dauern werde. Die Ermittlungen sind offensichtlich noch nicht abgeschlossen. Man baut darauf, dass im Verlauf der Auswertungen DNA-Spuren oder andere Indizien auftauchen könnten. Sollten sich dort relevante Beweise finden lassen, könnte dies zu einer erneuten Festnahme oder sogar zu einer Anklage des Verdächtigen führen. Unabhängig von diesem Ausgang weisen die Behörden darauf hin, dass das Verfahren gegenwärtig weiterhin offen ist und mit Hochdruck geführt wird. Die Aktion erregte auch in den Medien großes Aufsehen. Viele Journalisten berichten über die Hoffnung auf einen Durchbruch in dem lange ruhenden Fall. Einige True-Crime-Influencer und Hobbyermittler kommentieren das Geschehen öffentlich. Die Staatsanwaltschaft mahnt jedoch die Bevölkerung zur Zurückhaltung. Wie schon in früheren Jahren könnten solche privaten Ermittlungen tatsächlich Spuren zerstören und die Arbeit der Polizei erschweren. Gleichwohl zeigt der Einsatz einmal mehr, wie sehr dieser Fall die Öffentlichkeit fesselt und bewegt. Der Fall Rebecca Reusch bleibt auch im Spätherbst 2025 offiziell ungelöst. Weder gibt es Gewissheit über Rebeccas Schicksal, noch konnte ein Tatverdächtiger vor Gericht gebracht werden. Klar ist, die Ermittlungen konzentrieren sich auf den Schwager. Doch ohne Leiche und mit wenig greifbaren Beweisen gestaltet sich eine juristische Aufarbeitung äußerst schwierig. Zum Schluss möchte ich noch einmal unterstreichen: Dieser Fall ist für alle beteiligten Menschen, vor allem für Rebeccas Familie und Freunde, unglaublich belastend. Sie leben im Ungewissen. Wir können nur hoffen, dass die Wahrheit eines Tages ans Licht kommt. Sei es durch harte Polizeiarbeit oder einen neuen Zeugen. Aber solange Rebecca nicht gefunden ist, bleibt ihr Schicksal ein offenes Kapitel. Das ist der aktuellste Stand im Rebecca-Reusch-Fall. Also, das Grundstück der Großeltern wurde jetzt auf den Kopf gestellt und wirklich alles durchsucht. Wir können jetzt nur warten auf die Auswertungen von DNA und Proben. Und dann hoffentlich gibt es weitere Hinweise dafür, was mit Rebecca passiert ist. Ich sage danke fürs Zuhören und wir hören uns das nächste Mal. Tschüss! Kill around.